HR Info. Hessen.
Der Fußball, der ist wohl des Deutschen liebstes Hobby. Und so stehen jedes Wochenende hunderttausende Hobbyfußballer auf dem Platz. Aus Spaß an der Freud, wird mancher Hesse sagen. Was da jetzt aber in Münster im Landkreis Darmstadt-Dieburg passiert ist, das hat mit Spaß überhaupt gar nichts zu tun. Während eines Kreisligaspiels hat ein Hobbykicker den Schiedsrichter bewusstlos geschlagen. Das ist nur eines unserer Themen heute in HR Info Hessen mit Heiko Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ehrgeiz, Rivalität, das gehört beim Fußball dazu. Aber immer wieder kommt es auf dem Rasen zu Aggressivität, zu Bedrohungen und Gewalt. Im Saarland und in Berlin haben vor kurzem die Amateurschiedsrichter gestreikt, weil es einfach zu brutal zugeht. Tausende Fußballspiele sind deshalb ausgefallen. In Hessen hat es solche Streiks noch nicht gegeben, aber eben erneut einen brutalen Fall von Gewalt. Und damit hat es das beschauliche Münster bundesweit in die Schlagzeilen geschafft. Weil ein Spieler der FSV Münster nicht mit einer Schiedsrichterentscheidung einverstanden war, hat er den Unparteiischen angegriffen und ihn bewusstlos geschlagen. Der Schiedsrichter musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. HR-Inforeporter Tobias Weiler berichtet.
Ja, für mich ist das natürlich eine entsetzliche Katastrophe. Sowas kann nicht passieren, sowas darf nicht passieren. Und mir war klar, dass das auf jeden Fall Konsequenzen haben wird und auch ein sehr, sehr schlechtes Licht auf unseren Verein werfen wird.
Axel Wandinger, dem zweiten Vorsitzenden der Freien Sportvereinigung Münster, ist klar, gerade rollt eine Lawine über den kleinen Sportverein hinweg. Wie umgehen mit dem Vorfall vom Wochenende? Ein Fußballer des Vereins schlägt einen Schiedsrichter bewusstlos. Eine Druckwelle entsteht. Der Schiedsrichterverband verkündet, kein Spiel der FSV Münster mehr zu pfeifen. Der Hessische Fußballverband droht mit aller Härte der Sportgerichtsbarkeit. Die Reaktion des kleinen Vereins fällt entsprechend alternativlos aus.
Also wir haben beschlossen, dass die erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung abgemeldet wird. Und die Spieler werden sich hier noch einmal treffen, nehmen ihre persönlichen Sachen mit. Der Spieler wird aus dem Verein geworfen, kriegt Hausverbot. Das ist das, was wir machen können.
Hans-Peter Samoschkow, erster Vorsitzender der FSV Münster, weiß, dass die Sache damit kaum ausgestanden ist.
Also wir kriegen erstmal eine Strafe vom Sportgericht wegen der Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter. Wie hoch die ist, weiß ich nicht. Ja. Und der Rest muss der Spieler privatrechtlich selbst verantworten.
Der Druck kommt aber auch über die sozialen Medien.
Und Facebook ist voll, WhatsApp ist voll, Messenger ist voll, E-Mail ist voll. Also ich lese gar nicht mehr, das ist so viel.
Was aber können Samoschkow und seine Vorstandskollegen noch tun? Sich beim Schiedsrichter entschuldigen, das wollen sie, sobald sie seine Kontaktdaten haben. Ein Konzept gegen aggressives Verhalten wollen die Fußballverantwortlichen entwerfen. Gut so, aber zu spät?
Wenn sie auf sport.de gehen und gucken in der Fairness-Tabelle, wie der FSV Münster steht, sind wir im Mittelfeld. Deswegen unerklärlich, wieso der Mann da so ausgetickt ist.
Der Spieler, so haben es die Trainer erzählt, habe eingesehen, was er für einen Mist gebaut habe. Darüber hinaus bis jetzt nichts. Axel Wandinger von der FSV Münster bleibt vorerst nur der Schock und die Ratlosigkeit.
Mir fehlen jetzt quasi die Kreativität, wie man sich danach überhaupt verhalten kann, weil ich mir allein so ein Vorgehen nicht vorstellen kann. Von daher, hätte mir gewünscht, sowas wäre nie passiert.
Sagen die Verantwortlichen der FSV Münster im Beitrag von Tobias Weiler. Ein Spieler der Freien Sportvereinigung Münster hat einen Schiedsrichter bewusstlos geschlagen. Der Spieler ist mittlerweile aus dem Verein geworfen worden und der Verein hat die gesamte Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Und dass Bedrohungen und Gewalt mittlerweile fast zum Alltag von Fußballschiedsrichtern gehören, das zeigt auch ein Blick in den Landkreis Gießen, zur TuBa Polheim. Die darf an diesem Wochenende nicht spielen, weil nämlich unter anderem Vereinsverantwortliche die Schiedsrichter angegriffen haben sollen. HR-Info-Reporter Klaus Pradella hat sich mit diesem Fall beschäftigt und ihn haben wir gefragt, eine ganze Mannschaft wird vorerst gesperrt. Warum denn genau?
Und damit haben die Liga-Verantwortlichen auf einen 4 Seiten langen Sonderbericht des Schiedsrichters zu dem Spiel gegen Bauerbach vergangenes Wochenende reagiert. Der Schiedsrichter hat nämlich afghanische Wurzeln und er spricht darin von rassistischen Äußerungen, die ihm gegenüber gemacht worden sind. Es habe Bedrohungen durch einen Zuschauer gegeben und nach dem Spiel, da soll es zu Beleidigungen und einem tätlichen Angriff durch den sportlichen Leiter des Clubs gekommen sein. Schwere Vorwürfe also, die jetzt übrigens am kommenden Dienstag auch dann beim Hessischen Fußballverband in Frankfurt Gegenstand einer Sportgerichtsverhandlung gegen diese Polheimer Mannschaft Mannschaft sein werden.
Wir haben Klaus Pradella außerdem gefragt, was der Verein denn zu diesen Vorwürfen sagt.
Also der Vereinsvorsitzende sagt, die Vorwürfe, die würden nur zum Teil stimmen. Richtig sei, dass es Äußerungen eines Zuschauers gegenüber dem Schiedsrichter gegeben habe. Gegen diesen Zuschauer sei mittlerweile ein Platzverbot verhängt worden. Vieles aber, das sei nicht erwiesen, vor allem die Tätigkeit, die streitet der Verein ab. Und das soll am kommenden Dienstag dann auch in der Verhandlung von mehreren Personen aus Mannschaft und Verein so dargestellt werden. Das heißt, der Verein hofft also nochmal, da mit einem blauen Auge davonzukommen.
In Münster hat der Verein nach dem Vorfall seine gesamte Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Eine offizielle Strafe vom Sportgericht gibt es noch nicht. Was kommt denn da jetzt auf die TuBa Polheim zu? Dazu nochmal Klaus Pradella.
Also sind vor allem Geldstrafen, aber auch durchaus Spielverbote. Wenn sich die Vorwürfe nämlich bewahrheiten sollten, dann könnte das jetzt ausgefallene Spiel für den Gegner gewertet werden. Dass die Mannschaft ganz aus dem Spielbetrieb entfernt wird, das ist aber nicht zu erwarten. Aber der Verband macht deutlich, dass er hier durchgreifen will, hart durchgreifen. Und das aus gleich zwei Gründen. Einmal nämlich ist TuBa Polheim erst vor wenigen Monaten schon mal aufgefallen, in einem Relegationsspiel. Da hatten nämlich Anhänger des Vereins Pyrotechnik gezündet und es hatte eine Bedrohung des Schiedsrichters durch Zuschauer gegeben. Dafür musste der Club bereits 750 Euro Strafe zahlen und er bekam den Hinweis, dass bei einer Wiederholung es eine deutlich höhere Strafe geben würde. Ja, und der zweite Punkt, die aktuellen Vorwürfe sind doch schon erheblich. Im Rechtsausschuss hängt man den Fall sogar höher als diesen verletzten Schiedsrichter im Odenwald, weil nämlich hier in Münster ein einzelner Spieler dabei gewesen ist, aber jetzt in Polheim, da waren es sogar Vereinsverantwortliche, die sich daneben verhalten haben sollen.
Nachdem ein Fußballschiedsrichter in Münster von einem Hobbykicker bewusstlos geschlagen wurde, ist bekannt geworden, dass auch Vereinsverantwortliche der TuBa Polheim Schiedsrichter attackiert haben. Informationen waren das von Klaus Pradella. Das Bundeskriminalamt hat eine bundesweite Razzia durchgeführt. In 11 Bundesländern sind die Wohnungen von 21 Verdächtigen durchsucht worden, 4 davon aus Hessen. Die Verdächtigen sind im Alter von 14 bis 26 Jahren und sie sollen 2 Videos mit kinderpornografischen Inhalten über das Internet verbreitet haben. Darin zu sehen, die Vergewaltigung eines 10-Jährigen aus Afghanistan und 2 amerikanische Kinder, die sexuelle Handlungen an sich vornehmen. Seit gut 1,5 Jahren kursieren diese Videos in den sozialen Netzwerken und auf den Schulhöfen. Anfang der Woche hat das Bundeskriminalamt in Wiesbaden Details zu den Ermittlungen bekannt gegeben. HR-Info-Reporter Frank Angermund berichtet.
Die Wohnungen und Zimmer von 21 Verdächtigen im Alter von 14 bis 26 Jahren sind in 11 Bundesländern durchsucht worden. Bei der Razzia sind zahlreiche Smartphones, Tablets und Speichermedien sichergestellt worden, sagt Christian Hartwig, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt.
Die beiden hier verfahrensgegenständlichen Videos sollen dann von den Beschuldigten bei Weiterleitung teils mit sogenannten Emojis, Smileys oder gar entsprechenden Texten versehen worden sein, welche darauf hindeuten, dass die Beschuldigten die dargestellten Missbrauchshandlungen als Bagatelle oder gar lustig empfinden.
Die Beschuldigten sind demnach nicht pädophil, sondern unbedarfte, naive oder neugierige Jugendliche. Einige würden aus Gruppenzwang diese kinderpornografischen Videos teilen. Viele der teils sehr jungen Beschuldigten seien überrascht gewesen, dass sie eine strafbare Handlung begangen haben, die Folgen haben kann. Während den unter 18-Jährigen gemeinnützige Arbeit droht, sieht das Gesetz bei den über 21-Jährigen bis zu 5 Jahren Haft vor. Doch der Leiterin der BKA-Abteilung für schwere und organisierte Kriminalität, Sabine Vogt, ist das Signal, das die Durchsuchungen senden, wichtiger als die Strafen.
Hier treten zunächst einmal auch Polizisten auf, erkennbar. Die Eltern werden wachgerüttelt an der Stelle. Das heißt, die Eltern sind betroffen, sind bestürzt, fragen sich, was sie tun können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und die Kinder und Jugendlichen sind insofern betroffen, als das liebste Spielzeug, nämlich zum Beispiel Smartphone und ihre sozialen Kontakte auf diese Art und Weise natürlich auch nicht mehr zur Verfügung stehen.
Das BKA hatte in den letzten Monaten tausende Hinweise aus den USA über die Verbreitung kinderpornografischer Dateien bekommen. Dementsprechend massenhaft sind die beiden Videos geteilt worden. Auch Kinder unter 14 Jahren, die noch nicht strafmündig sind, haben diese Videos erhalten. Doch was sollen diejenigen tun, die solch ein Video über soziale Medien oder in Gruppenchats geschickt bekommen?
Wenn ein Kind selber Empfänger dieses Materials ist, ist natürlich die erste Maßnahme, es nicht weiter zu verbreiten. Sollte man sich in sozialen Netzwerken bewegen, macht es Sinn, sich auch dagegen zu wehren und zu sagen, ich finde das nicht gut. Das erfordert Mut. Der nächste Punkt wäre natürlich, die Polizei zu informieren und dann in Absprache natürlich dieses Video auch zu löschen von seinem eigenen Medium.
Ein weiteres Problem ist das Cyber-Grooming. Erwachsene, die sich online das Vertrauen von Kindern erschleichen und sie dann auffordern, sich bei sexuellen Handlungen zu filmen oder zu fotografieren. Häufig werden die Kinder dann mit der Verbreitung dieser Bilder erpresst, damit sie nicht zu ihren Eltern, Lehrern oder zur Polizei gehen. Heidemarie Jung vom Verein Dunkelziffer setzt hier auf die Umsetzung vorhandener Strategien.
Bitte nicht noch mehr Präventionsprogramme. Wir haben viele. Nicht noch mehr Papier, das beschrieben wird. Nicht noch mehr Stellungnahmen, die sonst irgendwo verbreitet werden. Sondern es geht immer um die Umsetzungsstrategien in der Alltagspraxis. Wie können die Menschen, die Eltern, die Lehrer mit den Kindern ins Gespräch kommen?
Viele Eltern wüssten nicht, was ihre Kinder online treiben und seien hilflos im Umgang damit. Dafür gäbe es professionelle Ratgeber.
Das Bundeskriminalamt hat in Wiesbaden Details bekannt gegeben zu einer bundesweiten Razzia wegen kinderpornografischer Videos und vor dem leichtfertigen Verbreiten solcher Videos gewarnt. Darüber hat Frank Angermund berichtet. Und wir bleiben bei diesem schrecklichen Thema, Kinderpornos. Offenbar haben Ermittler so etwas wie einen Kinderporno-Ring entdeckt und zerschlagen. Jedenfalls haben die Ermittler Unmengen an Material sichergestellt. Das steht im Zusammenhang mit einem Fall von schwerem sexuellem Kindermissbrauch in Bergisch Gladbach bei Köln. Und im Zuge der Ermittlungen ist auch ein Mann aus Niedernhausen im Rheingau-Taunus-Kreis festgenommen worden. hr-Info-Reporterin Heike Borufka hat sich mit diesem Fall befasst und wir haben sie gefragt, was ist denn bisher darüber bekannt?
Bislang ist bekannt, dass es sich ganz offensichtlich um sowas wie einen Ring gehandelt hat. Bislang sind 4 Männer sofort verhaftet worden. Das ging ganz schnell. Und offensichtlich ist bei diesen Männern ganz viel sichergestellt worden, nämlich Datenmengen von 3 Terabyte. Ich habe es mir mal ausrechnen lassen, weil ich überhaupt keine Vorstellung mehr habe von dieser Menge. Das entspricht etwa 500.000 hochauflöslicher Fotos oder 4 Stunden Videomaterial in guter Qualität. Da kann man ungefähr erahnen, was das für eine Dimension hat. Und das ist ja zunächst der Anfang. Jetzt muss das alles ausgewertet werden. Mal schauen, wohin das noch führen wird.
Wir haben Heike Borufka außerdem gefragt, wie dieses Verfahren überhaupt in Gang gekommen ist.
Über ein Verfahren, das die Staatsanwaltschaft Kassel geführt hat. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat wegen des Verdachts des Besitzes der Kinderpornografie ermittelt, hat sich das angeschaut und kam dort auf einen Chat. Und in diesem Chat war der Hinweis auf einen User. Und man hat rausbekommen können, wer dahinter steckt. Und so führte die Spur nach Bergisch Gladbach und zu den dortigen Ermittlungsbehörden. Und die haben eben dann sofort reagiert und so kam der Hinweis auf 2 weitere Verdächtige und eben auch auf diesen Mann in Niedernhausen. Da aber so viel Material sichergestellt worden ist, scheint mir das nur der Anfang zu sein. Wenn das ausgewertet ist, bin ich mir relativ sicher, dann wird das noch viel größere Kreise ziehen. Das heißt, da werden wir es sicherlich mit noch mehr Beschuldigten zu tun haben und die Kinder hoffentlich das Glück haben, dass auch die festgenommen werden können.
In Niedernhausen im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein Mann festgenommen worden im Zusammenhang mit einem Fall von schwerem sexuellem Kindesmissbrauch. Offenbar steckt dahinter so etwas wie ein Ring. Informationen waren das von Heike Borufka.
HR Info Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Heiko Schneider. Und wir schauen in den Hessischen Landtag. Dort ging es in dieser Woche erneut um den Mordfall Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war ja im Juni erschossen worden und Vertreter der Landtagsopposition haben Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU mangelnde Transparenz vorgeworfen. Erneut, wie hr-Info-Landtagskorrespondent Volker Kinkel berichtet.
Der Vorwurf der SPD ist klar. Innenminister Beuth sagt nichts von sich aus, sondern immer nur dann, wenn die Opposition ihn durch Anfragen dazu zwingt oder er auf Medienberichte reagieren muss. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Rudolph verlangt aber von Beuth, dass er mithilft, aufzuklären, ob es Fehler bei den hessischen Sicherheitsbehörden gegeben hat. Denn der mutmaßliche Mörder von Regierungspräsident Lübcke war früher als Rechtsradikaler im Visier der Verfassungsschützer, wurde dann aber nicht mehr beobachtet. Für Rudolf kaum zu glauben.
Das wird eine der zentralen Fragen der Aufklärung sein, warum jemand in der rechtsextremen Szene über viele Jahre aktiv sein konnte, ohne dass es hessische Sicherheitsbehörden offensichtlich nachher nicht mehr mitbekommen haben.
Auch ein Zusammenhang mit dem NSU-Mord in Kassel und dem Verfassungsschützer, der damals ins Visier der Ermittler geraten war, ist weiter ungeklärt. Für die Linke geht es deshalb auch um die Frage, ob es ein grundsätzliches Versagen im Kampf gegen Rechtsextremisten und Terroristen gibt. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken Schaus:
Wieder gibt es ganz klare Hinweise, dass im Verfassungsschutz alle Hinweise auf Rechtsterror im hintersten Kellertresor weggeschlossen wurden, statt ihnen frühzeitig nachzugehen.
Die Linke sieht als einzigen Weg, Aufklärung zu bekommen, einen Untersuchungsausschuss. Auch für die FDP wäre das die letzte Möglichkeit. Ihr innenpolitischer Sprecher Müller setzt aber noch auf ein Einsehen des Ministers.
Wenn Aufklärung beabsichtigt ist, dann muss man sie auch offensiv betreiben.
Der Minister selbst äußerte Verständnis für den Wunsch nach mehr Informationen. Dem komme er auch so weit wie möglich nach. Aber
die Informationshoheit über diese Ermittlungen liegt beim Bundesanwalt in Karlsruhe und nicht bei den hessischen Sicherheitsbehörden.
Die innenpolitische Sprecherin der Grünen Goldbach stellte sich hinter Beuth. Sie forderte aber den Landtag auf, erst nach der Aufklärung des Falls seine Bewertung vorzunehmen. Und auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion Bellino wies die Vorwürfe der Opposition zurück.
Der Titel Ihres Setzpunktes zeigt, dass es Ihnen nur um eines geht, um Skandalisierung und die persönliche Diffamierung des Innenministers.
Die AfD äußerte sich nicht. Ob es einen Untersuchungsausschuss geben wird, bleibt weiter offen. Die Debatte hat Beuth auf jeden Fall weitgehend unbeschadet überstanden, denn die schwarz-grüne Mehrheit steht hinter ihm.
Er gebe nur das zu, was ohnehin bekannt sei, Informationen gebe es nur scheibchenweise und nur auf Druck der Öffentlichkeit. Die Opposition im Hessischen Landtag hat Innenminister Beuth erneut kritisiert und ihm mangelnde Transparenz vorgeworfen im Fall Lübcke. Aus Wiesbaden mit einer Zusammenfassung dieser Vorwürfe war das Volker Kinkel. Und wir bleiben im Landtag. Dort war nicht nur der Mordfall Lübcke Thema, sondern auch der Wilke-Wurst-Skandal. Auch der hat es ja bundesweit in die Schlagzeilen geschafft. Denn 3 Tote und 37 Krankheitsfälle sollen in Verbindung stehen mit dem Wurstwarenhersteller Wilke aus dem nordhessischen Twistetal. Bekannt geworden ist das Ganze vor gut einem Monat. Und zu Beginn wurde Hessens Verbraucherschutzministerin Hinz vorgeworfen, dass ihre Behörde unzureichend und nicht schnell genug reagiert habe. Das wollte Hinz nicht auf sich sitzen lassen und deshalb ist sie seitdem darum bemüht zu informieren, aber vor allem auch Strukturen auf den Prüfstand zu stellen. Und da tun sich Versäumnisse auf in der Lebensmittelkontrolle. Hinz hat jetzt in Wiesbaden ein Maßnahmenbündel vorgestellt. Zentrale Botschaft: mehr Kontrollen, mehr Kompetenzen für das Land. Aus Wiesbaden, hr-info-Landtagskorrespondent Christopher Plass.
Das Vertrauen in die Sicherheit von Lebensmitteln muss wiederhergestellt werden, sagt Priska Hinz. An erster Stelle seien immer noch die Unternehmen dafür zuständig, betont sie, aber im Fall Wilke habe offenbar kriminelle Energie eine Rolle gespielt.
Aber es ist auch klar, dass die Lebensmittelüberwachung solchen Betrieben dann auf die Schliche kommen muss. Und deswegen gilt es, das Lebensmittelkontrollsystem in Hessen auf allen Ebenen zu stärken.
Hinz, die derzeit politisch unter erheblichem Druck steht, will nun stärker durchgreifen und insbesondere die Kompetenzen ihres Ministeriums und der Landesbehörden stärken. Zwischen den Zeilen lässt die grüne Ministerin immer wieder durchblicken, dass die Kontrollen des für das Veterinärwesen zuständigen Landkreises nicht ausgereicht hätten.
Bislang machen das die Landkreise völlig autonom. Und es ist eher selten, dass die Fachaufsicht in die Betriebe mit reingeht. Dieses wollen wir dringend ändern. Genauso wie die Berichtspflichten.
Die Fachaufsicht hat das Ministerium. Sie soll gesetzlich verstärkt werden. Auch ein direktes Weisungsrecht möchte Hinz in Zukunft gegenüber den regionalen Behörden haben. Zu ihrem Maßnahmenbündel gehören auch regelmäßigere Kontrollen, unangemeldet, mindestens einmal im Jahr bei Betrieben mit hoher Risikostufe. Mehr Kompetenzen solle auch ihre beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelte Taskforce haben.
Aus unserer Sicht ist es sinnvoll und überfällig, dass die Taskforce auch proaktiv mit den Landkreisen in die Betriebe gehen kann und notwendigerweise, wenn wir das Weisungsrecht haben, wenn es hart auf hart gehen sollte, auch ohne Zustimmung eines Landkreises.
Schwachstellen habe es überall gegeben, auch in ihrem Ministerium. Mehr Personal und eine Neuorganisation von Informationswegen sollen helfen, dass künftig schneller reagiert werden kann. Die Opposition sieht dennoch noch viele Fragen nicht beantwortet. Thorsten Felstehausen von der Linken spricht von eklatantem Behördenversagen.
Seit März 2019 sind die Listerinenfunde im Ministerium bekannt gewesen. Warum hat es dort kein Handeln gegeben? Wo sind die Unterlagen geblieben? Das sind die Fragen, die die Ministerin jetzt aufklären muss.
Wiebke Knell von der FDP erinnert an Hinz persönliche Verantwortung als Ministerin. Sie hätte, meint Knell, den Bereich viel früher reformieren können.
Sie war jetzt 6 Jahre im Verbraucherschutzministerium zuständig. Sie hat das nicht getan. Das waren alles Sachen, die sie hätte umsetzen können. Und jetzt ist das für mich eigentlich nur das Abschieben von Verantwortung.
Die Obleute der Fraktionen wollen jetzt alle entscheidenden Berichte haben, um sich ein eigenes Bild machen zu können.
Nach dem Wilke-Wurst-Skandal hat Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz Schwachstellen eingeräumt im System der Lebensmittelüberwachung. Mit einem Maßnahmenpaket will Hinz diese Schwachstellen nun bekämpfen. Die Details dazu hatte Christopher Plass. Eine Frau arbeitet im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis als Ärztin, obwohl sie gar keine ist. Dieser Fall wurde schon im Januar öffentlich. Jetzt ist bekannt geworden, die falsche Ärztin soll schuld sein am Tod von 4 Patienten. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt und zu diesen Ermittlungen hr-Inforeporter Rainer Janke.
Unter anderem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes des Totschlags. Die Frau, die zwischen 2015 und 2018 ohne Approbation als Anästhesieärztin im Hospital gearbeitet hatte, soll Patienten während der OP falsch behandelt haben. 4 Patienten sollen dadurch gestorben sein. Nachdem bereits seit Anfang des Jahres gegen die Frau ermittelt wurde, gab es Anfang der Woche erneute Durchsuchungen und die Festnahme. Inzwischen wird außerdem gegen 2 weitere Ärzte des Krankenhauses ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, die falsche Ärztin nicht gestoppt zu haben.
Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen Totschlags gegen eine Frau, die offenbar jahrelang als Ärztin gearbeitet hat, obwohl sie gar keine ist. Sie wird unter anderem verdächtigt, für den Tod von 4 Patienten verantwortlich zu sein. Informationen waren das von Rainer Janke. 8 Jahre lang stand Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Die hat ihren Sitz ja in Frankfurt. Draghi hat seinen Posten in dieser Woche geräumt und ihn abgegeben an die Französin Christine Lagarde. Zur Verabschiedung Mario Draghis hat die Europäische Zentralbank in Frankfurt einen Festakt veranstaltet. Rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft waren bei den Feierlichkeiten in Frankfurt dabei, darunter auch hr-Inforeporterin Ursula Mayer.
Solche Polizeisirenen hört man selten vor den Türmen der Europäischen Zentralbank. Zahlreiche Polizeibeamte sind im Einsatz. Sie stellen sicher, dass die Verabschiedung von Mario Draghi drinnen nicht gestört wird. Dort herrscht währenddessen große Aufregung. Die ersten prominenten Gäste treffen ein. Der Chef des Hauses, Mario Draghi, kommt aus dem Händeschütteln gar nicht mehr heraus. Er hoffe, Draghi habe sich hier ein wenig zu Hause gefühlt, sagt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, als er neben Draghi über den blauen Teppich schreitet. Er ist so blau wie die Europaflagge. Bekannte Notenbanker, Bankenaufseher, Wissenschaftler und Politiker, sie sind alle heute da, sogar Mario Draghis Familie. 8 Jahre hat er die EZB geleitet und gerade anfangs seien es stürmische Zeiten gewesen, erinnert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede.
Das waren keine einfachen Tage. Und auf den Märkten wurde über ein Auseinanderbrechen des Euroraums spekuliert. Davon sind wir heute, 8 Jahre später, weit entfernt. Das Vertrauen der Marktakteure in den Euro und den Euroraum ist zurückgekehrt.
Viele Redner feiern Draghi als Retter des Euro. Oft zitieren sie seine Rede vor 7 Jahren, die EZB werde alles tun, um den Euro zu erhalten. Noch grundsätzlicher fällt das Lob von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aus. Was wir heute feiern, ist das Handeln eines Mannes, der den europäischen Traum hochgehalten hat in einer Einrichtung, die während Krisenzeiten schon immer Stabilität und Robustheit bewiesen hat. Über all das Lob ist Mario Draghi sichtlich gerührt. Der scheidende EZB-Chef gibt es in seiner Rede direkt an seine Mitarbeiter weiter. Sie hätten entschlossen dazu beigetragen, die Geldpolitik der EZB umzusetzen. Und die, so sagt Draghi abschließend, habe nicht nur maßgeblich dazu beigetragen, die Inflation in der Eurozone anzuheizen und die Wirtschaft zu stützen.
Today, as Christine just
Heute sind 11 Millionen zusätzliche Menschen in Lohn und Brot. Das Vertrauen in den Euro ist auf höchstem Niveau. Unter großem Klatschen und Fotogewitter überreicht Draghi als symbolischen Akt eine massive goldene Glocke an seine Nachfolgerin Christine Lagarde. Diese Glocke benutzen EZB-Präsidenten, um in wichtigen Sitzungen für Ruhe zu sorgen. In 8 Jahren habe er sie nie benutzt, sagt Draghi und lächelt. Die künftige EZB-Chefin Christine Lagarde nutzt diese Gelegenheit, um ihre eigene Rolle und die ihres Vorgängers noch einmal klar zu definieren.
The Euro does not belong to you. You know that.
Der Euro gehört nicht dir, er gehört nicht der EZB, er gehört den Menschen und wir sind nur die Treuhänder. Lagarde sieht ihre Aufgabe vor allem darin, der europäischen Sache zu dienen. Passend dazu endet der Festakt mit der Europahymne.
Die Europäische Zentralbank hat ihren Präsidenten Mario Draghi mit einem Festakt in Frankfurt aus seinem Amt verabschiedet. Und Ursula Mayer war für uns mit dabei. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Heiko Schneider. Schön, dass Sie dabei waren.